Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Gerald Bayreuth, ich grüße Sie. Ich sehe was, was du nicht siehst. Darum geht es hier heute. In Amerika treffen sich Nachfahren der Sklaven und Nachfahren der Sklavenbesitzer und sie tauschen sich über ihre sehr unterschiedlichen Familiengeschichten aus. Wir sind mit dabei. Und gleich unterhalte ich mich mit dem jüdischen Publizisten Michael Wuliger nochmal über die Kippa-Debatte und über die Frage, warum denken Juden und Nichtjuden so unterschiedlich über das Thema Antisemitismus? Jetzt bei Tag für Tag. Letzte Woche haben deutsche Medien tagelang über ein jüdisches Kleidungsstück berichtet, über die Kippa, die traditionelle Kopfbedeckung für Männer. Manche Frauen tragen inzwischen auch Kippa. Erst sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, Juden könnten an bestimmten Orten keine Kippa tragen, sonst würden sie sich in Gefahr begeben. Dann forderte er Nichtjuden auf, am letzten Samstag Kippa zu tragen, aus Protest gegen den Al-Quds-Marsch in Berlin. Die Initiatoren des Marsches sind für die Rückeroberung Jerusalems durch Muslime. Israel und Juden hätten kaum ein Recht daran. Michael Wuliger ist Kolumnist bei der Jüdischen Allgemeinen und er hat das Buch »Der koschere Knigge« geschrieben. Mit ihm schaue ich auf die Kippa-Debatte und auf Antisemitismus in Deutschland. Herr Wuliger, eines hat ja die Kippa-Debatte auf jeden Fall gebracht. Viele meiner nichtjüdischen Kollegen können jetzt den Plural von Kippa, der heißt Kippot. Aber sagen Sie, wie viel hat die Kippa-Debatte denn sonst noch gebracht?
Nichts. Absolut nichts.
Das ist aber wenig.
Es war ein Medienthema für ein paar Tage. Es hat aber offensichtlich über den Kreis der Medien und der Politiker hinaus niemanden erreicht. Die Aufforderung war ja, ganz Deutschland solle am Samstag Kippa tragen oder zumindest ganz Berlin. Ich war bei der Gegenkundgebung gegen den Al-Quds-Marsch. Da waren hochgerechnet vielleicht 500, 600 Leute, von denen trugen auch einige Kippa. In der Wilmersdorfer Straße um die Ecke, das ist eine Einkaufszone, habe ich niemanden mit Kippa gesehen, weder Juden noch Nichtjuden. Das heißt in anderen Worten, der Aufruf ist verhallt. In dem Lehren.
Wenn jetzt Hunderttausende Kippa getragen hätten, wie hätten Sie das gefunden?
Ich hätte das gut gefunden. Das hätte mich erstaunt, positiv erstaunt. Es hätte mich gefreut. Es wäre ein Zeichen dafür gewesen, dass tatsächlich das Thema Antisemitismus nicht nur Juden angeht, sondern ein Großteil der Bevölkerung auch. War aber nicht der Fall.
Das ist Ihr Eindruck, die Mehrheitsgesellschaft interessiert sich nicht?
Die Mehrheitsgesellschaft interessiert sich nicht, es betrifft sie nicht, es ist ihr egal. Stellen Sie sich mal vor, es wären am Samstag nicht die Anhänger des schiitischen Islam und der Hisbollah, sondern die AfD, den Kurfürstendamm, heruntermarschiert. Ich vermute, es wären 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Gegendemonstranten gewesen, die auch versucht hätten, diesen Marsch zu blockieren. So waren es 400, 500 hauptsächlich Juden und die üblichen Verdächtigen, die an der Seite der Juden stehen. Und das sind nicht sehr viele.
In den vergangenen Jahren war dieser Al-Quds-Marsch auch schon in den Medien. Aber mein Eindruck ist schon, dass er dieses Jahr wesentlich breiter in den Medien war und dass mehr über die Frage diskutiert wurde, ob das eine antisemitische Veranstaltung ist. Muss man das Felix Klein nicht auch zugutehalten, dass überhaupt darüber geredet worden ist, ist dieser Al-Quds-Marsch antisemitisch oder nicht und dass er in die wichtigsten Nachrichtensendungen und Zeitungen gekommen ist?
Ja, das mediale Echo war sehr groß. Es war sehr breit, aber es ist über die Medien nicht hinausgedrungen. Es ist nicht angekommen in der Masse der Bevölkerung. Das ist das Problem.
Wie erklären Sie sich das, dass es nicht bei den Menschen angekommen sei?
Weil es keine Sensibilität dafür gibt, glaube ich. Das ist nicht ein Thema, das den Menschen auf den Nägeln brennt. Es ist nicht mal ein Thema, das sie interessiert. Es gibt in Deutschland gerade mal 200.000 Juden. Wenn ich das auf die Gesamtbevölkerung von 80 Millionen rechne, ist das im Promillebereich. Und jüdische Probleme, in dem Fall Antisemitismus, betreffen die Menschen nicht, interessieren sie nicht. Es ist auch nicht so, dass also Millionen oder meinetwegen auch nur Hunderttausende Deutsche sagen, ja, ich habe hier jüdische Freunde, die sind besorgt und schon deswegen fühle ich mich innerlich aufgerufen, denen zu helfen, denen meine Unterstützung zu zeigen. Das ist einfach nicht der Fall. Es ist für die Masse der Menschen irrelevant, leider.
Jetzt würden viele nichtjüdische Deutsche sagen, es würde doch schon so viel gemacht. Es gäbe eine breite Erinnerungskultur, der Staat engagiert sich und es gibt Aktionen wie Stolpersteine, da engagieren sich auch Bürger. Stimmt dieser Eindruck, es wird so viel gemacht?
Mag ja sein, dass viel gemacht wird. Das nützt aber beispielsweise den jüdischen Schülern, die von Mitschülern gemobbt, zusammengeschlagen werden, dann die Schule verlassen müssen, die Mobber übrigens nicht, denen nützt das alles nichts. Das ist sehr schön, wenn Leute sich engagieren, Erinnerungskultur machen. Und es ist Erinnerungskultur, aber wir leben in der Gegenwart. Und die Juden hier in Deutschland in der Gegenwart sind kein Thema. Nicht wirklich.
Was müssten denn der Staat und die Gesellschaft tun, wenn sie sich interessieren würden, wenn sie das Problem beheben wollen?
Also, ich kann jetzt nur träumen. Ich kann wirklich nur träumen. Ich rede jetzt auch gar nicht vom Staat. Der Staat sagt und setzt sich auch ein gegen Antisemitismus, zugegebenermaßen. Es hapert dann allerdings auf der Klein-Klein-Ebene. Es ist immer noch so, dass, und da hat Herr Klein völlig recht, in bestimmten Teilen Berlins, auch anderswo, ist man als Jude mit Kippa zumindest vor verbalen Anfeindungen nicht gefeit. Es kann auch zu körperlichen Angriffen kommen, ist es ja auch. Und die eigentlich zuständigen staatlichen Instanzen sind nicht sichtbar, nicht präventiv und nicht da. Sie beklagen es hinterher, aber der Eindruck, ich drücke mich jetzt ganz vorsichtig aus, der Eindruck ist, dass die Juden in Deutschland alleingelassen werden.
Felix Klein hat ja auch gesagt, Polizisten in Deutschland müssten stärker für das Problem sensibilisiert und ausgebildet werden. Es gäbe eine klare Definition von Antisemitismus, die müssten die Polizisten aber auch kennen, um den Antisemitismus dann wiederum zu erkennen. Hat er da recht?
Ich will nicht zynisch sein, zumindest nicht so klingen, aber die letzten 10, 15 Jahre hat es Sensibilisierungskurse überall gegeben, für Schüler, für Lehrer, was weiß ich was, für Sozialarbeiter, und der Antisemitismus ist gewachsen, also scheint es nicht sehr viel zu bewirken.
Was bewirkt denn was?
Ich bin sehr skeptisch, also ich glaube, der Kampf ist schon verloren.
Sie klingen für mich wahnsinnig deprimiert.
Nein, nicht deprimiert. Ich versuche, realistisch zu sein. Ich versuche einfach, die Tatsachen, die man liest, von denen man hört, zur Kenntnis zu nehmen. Und die sind, dass Juden zunehmend gefährdet sind. Hier noch nicht so wie beispielsweise in Frankreich, wo es zu körperlichen Übergriffen kommt, auch zu Morden. So weit sind wir hier zum Glück noch nicht. Das sind einfach Tatsachen. Und ich meine das jetzt gar nicht mal abwertend, aber ich vertraue da nicht auf den Staat und die Gesellschaft. Ich finde, in dem Moment, wo man selbst gefährdet wird, gefährdet ist, ist es die allererste Pflicht, sich selbst zu kümmern.
Was kann ich als Jude denn tun, um mich selbst zu schützen, aus Ihrer Sicht?
Da hat Herr Klein leider recht. Ich in größeren Teilen Berlins sich als Jude nicht zu erkennen zu geben, ist zum Beispiel ein Schutz, aber nicht unbedingt etwas, was die Laune hebt. Und ich kann damit umgehen. Ich bin erwachsen. Aber wie erklärt eine gute Freundin von mir ihrem 9-jährigen Sohn und versteckt deinen Davidstern-Anhänger und sagt niemandem, dass du Jude bist, weil sonst wird es gefährlich. Wie erklärt man das einem Kind? Was richtet das bei Kindern an? Da ist der Punkt, dass wenn ich ein paar Jahrzehnte in dem Fall jünger wäre und Kinder hätte, ich sehr, sehr intensiv nachdenken würde, ob ich nicht vielleicht Deutschland besser verlasse.
Wenn ich das alles höre und dann andererseits höre, das Selbstbild vieler nicht-jüdischer Deutschen, also Antisemitismus, naja gut, das sind vielleicht ein paar Islamisten und so oder ein paar Rechtsradikale, aber wir doch nicht. Und da ist man auch schwerst empört, wenn einem das vorgehalten wird, man sei antisemitisch. Leben da Juden und Nicht-Juden in ihrer Wahrnehmung in völlig anderen Welten?
Ja, eindeutig. Also bei Diskussionen mit Deutschen gilt der beliebte Grundsatz, Antisemiten sind immer die anderen. Spreche ich mit, ich sag mal, rechten Deutschen, dann sind Antisemiten die Islamisten. Rede ich mit Linken, sind Antisemiten die Rechten. Wenn ich als Jude von Antisemitismus rede, dann, weil es mich unmittelbar betrifft, potenziell sogar gefährden könnte. Der durchschnittliche nicht-jüdische Deutsche, für den ist Antisemitismus vielleicht ein moralisches Problem und er ist aus moralischen Gründen dagegen, aber er ist nicht betroffen, nicht im Wortsinne betroffen. Ergo wird das Problem für ihn automatisch kleiner als für diejenigen, die es am eigenen Leib erleben.
Ich werde auch häufig gefragt, ob ich in meinem Leben Antisemitismus erlebe und habe da manchmal das Gefühl, ich soll sowas möglichst Plastisches schildern. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das gefragt werde, dann wird eigentlich erwartet, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ja, ich bin auf dem Weg vom Sender zur Bushaltestelle verprügelt worden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es auch keinen Antisemitismus. Ist das auch ein Teil des Wahrnehmungsproblems?
Ja, ja, unterhalb einer bestimmten Schwelle ist das dann alles nicht antisemitisch. Es gibt den Abgeordneten der Linken, Herrn Dehm, der hat mal den schönen Satz gesagt, Antisemitismus muss dem Massenmord vorbehalten bleiben. Das ist das Problem in Deutschland. Unter Antisemitismus stellt man sich wirklich Gaskammern vor und Deportationszüge und alles drunter ist sozusagen ja, fast tolerabel.
Trotzdem würde ich gerne noch mal eine Lanze für die nicht-jüdischen Deutschen brechen. Sie haben ja ein Buch geschrieben, den Koscheren Knigge. Und da haben Sie offenbar an Menschen gedacht, die sich höflich gegenüber Juden verhalten wollen, aber doch andauernd in Fettnäpfchen treten. Das heißt doch aber auch, ein Interesse und ein Bemühen gegenüber Judentum und Juden ist schon da in Deutschland, oder?
Sie sagten gerade Bemühen, das ist ja das Problem. Haben Sie schon mal eine angenehme, entspannte Unterhaltung gehabt mit jemandem, der bemüht war? Nee. Das Bemühte ist genau das Problem. Wenn ich auf einer Fete bin, jemand erfährt, für welche Zeitung ich schreibe, und binnen weniger Minuten werde ich entweder auf den Nahostkonflikt oder auf die Shoah oder auf irgendwelche seltsamen religiösen Dinge, die mir selber gar nicht bekannt sind, angesprochen, trägt das nicht gerade zu einer entspannten Atmosphäre bei. Genau dieses Bemühte ist anstrengend. Juden in Deutschland wollen wie alle anderen Menschen hier ganz normal leben. Und 90% der Dinge, mit denen sie befasst sind, haben mit ihrem Judentum nichts zu tun. Da geht es um Wohnung, Ausbildung, Beruf, Familie, Beziehung, was weiß ich was. Diese permanente Reduktion auf irgendwelche vermeintlich jüdischen Attribute, das nervt ganz fürchterlich, das ist anstrengend. Das hat mit Antisemitismus nun wirklich nichts zu tun, das ist eine ganz andere Sache. Antisemitismus ist im Moment zumindest unangenehm bis gefährlich, das andere ist einfach nur anstrengend, aber wer will sowas haben?
Ich ja, nicht. Aber ich meine, das Angestrengte, das stimmt, das ist nicht immer angenehm und das Anstrengende ist überraschenderweise anstrengend. Aber ich meine, die Shoah ist noch nicht so lange her, 70 Jahre. Ist es da nicht auch ein Stück normal, dass es Verkrampfungen gibt?
Ich weiß, ja, es ist wahrscheinlich normal im beiderseitigen Umgang, auf beiden Seiten. Aber als ich das Buch geschrieben habe vor 9 Jahren, habe ich das sehr humoristisch geschrieben und dachte, naja, vielleicht gibt sich das so mit der Zeit und es kommt zu einem normalen Umgang. Jetzt 9 Jahre später stelle ich fest, nicht nur hat es sich nicht gegeben, sondern da ist eine neue Qualität von Unangenehmem erreicht worden. Insofern, Sie sagten vorhin, ich sei deprimiert, bin ich nicht, aber ein bisschen desillusioniert bin ich da schon.
Ein Land weigert sich, über Antisemitismus auch nur nachzudenken. Das meint der Publizist Michael Wuliger. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Musik. Deutschlandfunk Tag für Tag. Unsere Geschichten, die prägen uns. Was wir erlebt haben, was Eltern, Großeltern, was Freunde erlebt haben, das prägt unseren Blick auf die Welt. Und ein Problem, zu dem wir kein Erlebnis und keine Geschichte erzählen können, das ist sehr, sehr theoretisch für uns. In New York geht es darum, die Geschichten der anderen kennenzulernen. Dort treffen sich nämlich Nachkommen der Sklavenhalter und Nachkommen der Sklaven. Coming to the Table heißt die Initiative und sie gehört zu einer größeren Bewegung, dem Radical Justice Movement, also der Bewegung für radikale Gerechtigkeit. Wie ist es zu erfahren, dass die eigene Großmutter eine Sklavin war oder dass sie gepeinigt wurde? Oder wie ist es zu erfahren, dass die eigene Großmutter Sklaven gepeinigt hat? Eindrücke von Andreas Roberts.
Die New Yorker Coming to the Table Gruppe versammelt sich im alten Quäkerhaus in Manhattan zu ihrer monatlichen Sitzung. Es ist das Wochenende vor Ostern und viele haben bereits für die Ferien die Stadt verlassen. Trotzdem sind an diesem Samstag 12 Mitglieder gekommen. Das Setting ist immer das gleiche. Man sitzt im Kreis mit einem Stab in der Mitte, den man sich nehmen kann, wenn man reden will. Ein Moderator leitet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder. Fast jeder kennt sich hier. Sharon ist die Moderatorin heute. Sie fragt die Teilnehmer, wann genau das erste Mal war, dass die Farbe der Haut bewusst als Privileg oder Problem wahrgenommen wurde. Sie gibt jedem 7 bis 10 Minuten Zeit zu reden. Das Ganze erinnert stark an eine Selbsthilfegruppe.
So my understanding, right, is like the core of coming to the table is.
Im Zentrum von Coming to the Table steht der Prozess im Kreis. Wir kommen zusammen und niemand hat das Sagen. Jeder bekommt die gleiche Redezeit und wir teilen so ehrlich wie möglich unsere Geschichten. So beginnt für uns der Heilungsprozess.
Elizabeth Sturgis-Jerena ist Gründungsmitglied von Coming to the Table. Seit sie mit 28 Jahren erfahren hat, dass ihre direkten Vorfahren, die Familie De Wolf aus New England, zu den maßgeblichen Initiatoren des Sklavenhandels in Nordamerika gehörte, hat sie nicht mehr aufgehört, dafür zu kämpfen, dass weiße Amerikaner für ihre Privilegien Verantwortung übernehmen und die Wunden des Rassismus heilen. Ihre preisgekrönte Dokumentation Tracing the Trade spricht von diesem schwierigen Prozess.
Alles begann, als meine Cousine Katharina mir erzählte, sie habe herausgefunden, dass unsere Familie mehr versklavte Menschen hierher gebracht hat als irgendeine andere Familie in der Geschichte unseres Landes. Der Hauptsitz war genau da, wo ich aufgewachsen bin, in Bristol, Rhode Island.
Am Anfang wusste sie nicht, wie sie je darüber sprechen sollte. Sie musste ihre Erziehung und ihr eigenes Selbstverständnis als weiße Frau in Frage stellen.
From childhood were taught in so many ways as white people.
Schon in unserer Kindheit bringt man uns bei, dass wir besser sind. So auch völlig ungeschminkt in meiner Familie, was auch mit sozialer Klasse zusammenhing. Jeder wurde so erzogen, durch Kinderbücher, Filme, Comics, was man in der Schule so lernt und eben nicht lernt. Das Ungesagte kann genauso stark sein wie das, was ausgesprochen wird.
Is as strong a message as what people do say.
Seit der Gründung von Coming to the Table haben sich Ortsgruppen in vielen Gegenden und Städten der USA gebildet. Unter anderem fordern sie endlich Wiedergutmachungen an direkte Nachfahren von Sklaven zu leisten, bisher ein Tabu in der amerikanischen Gesellschaft. Mit Wiedergutmachung ist allerdings weniger eine Transaktion von Entschädigung als die Transformation einer verwundeten Beziehung gemeint. Für Dionne Ford, Autorin und Journalistin der New York Times und Gründungsmitglied der New Yorker Coming to the Table Gruppe, begann diese Transformation, als sie auf der Suche nach historischem Material über ihre schwarzen und weißen Vorfahren war.
I was researching my family's history.
Ich habe in meiner Familiengeschichte geforscht und bin auf Nachkommen gestoßen, die meine Ur-Ur-Großmutter versklavt hatten. Und irgendwann machten sie mich auf einen Lynchmord in meiner Familie aufmerksam, von dem ich nichts wusste. Es ging auch um eine Erbschaft. Es war ziemlich heikel.
It was a little bit tricky.
Trotz eigener Kinder ging das Erbe ihres Ur-Urgroßvaters nämlich damals an eine weiße Familie, die seine Frau, ihre Ur-Urgroßmutter, als Erbgut betrachtete und versklavte. Mitglieder von Coming to the Table boten Hilfe an zu vermitteln. Dort konnte sie auch zum ersten Mal ihre zwiespältigen Gefühle verbalisieren.
From both sides too. That's what I found so particularly helpful.
Und zwar gegenüber beiden Seiten. Ich konnte mit jemandem reden, dessen Vorfahren Sklaven hatten, und mit jemandem, der wie ich beides in sich hatte, sich aber eindeutig als schwarze Frau identifiziert.
Um Familienmitglieder aus der Zeit der Sklaverei zu finden, ist oft der einzige Weg, ihre damaligen Besitzer zu identifizieren. Durch die Hilfe von Coming to the Table fand Dion weiteres Material und erfuhr zu ihrer großen Genugtuung, dass ihre vormals versklavte Ururgroßmutter dann als Besitzerin einer kleinen Farm starb. Wiedergutmachung ist für sie eine Reise mit verschiedenen Stationen. Dazu gehören Anerkennung der historischen Wunde, zum Beispiel durch das Teilen von historischen Aufzeichnungen. Gemeinsames Handeln, um Vertrauen neu aufzubauen, wie zum Beispiel das Identifizieren von Grabstätten von Sklaven auf privaten Grundstücken. Es ist sehr wichtig, diese dann öffentlich zugänglich zu machen, damit Gedenken verortet werden kann.
Das alles gehört dazu, wenn man heilen will, was zerbrochen ist. Das wird weitergehen und an unsere Kinder und Kindeskinder weitergereicht.
Zurück in der Gruppe. Mista ist mittlerweile an der Reihe, ihre Erinnerung zu teilen. Sie ist Afroamerikanerin und erinnert sich noch genau an das erste Mal, wo ihre Hautfarbe eine Rolle spielte. Auf einem Ferienausflug wollte sie gerne neben ihrer weißen Freundin Lorraine sitzen.
And then the young guys who wanted to sit next to her, you know, when she told them I'm sitting with Denise.
Und all die Jungs, die gerne neben ihr gesessen hätten, sagten dann, was, du willst neben diesem Affen sitzen, diesem Neger? Und der Lehrer sagte auch nichts, weil er genauso rassistisch wie alle anderen war. Das hat mir mein Herz gebrochen. Ich war nicht mal 13 Jahre alt. Heute bin ich 65 Jahre alt und muss immer noch damit umgehen. Was sagt das über die Gesellschaft aus, in der wir leben?
Does that not tell you something about the country that we're living in?
Ein besonders eindrückliches Beispiel, wie Wiedergutmachung auf individueller Ebene aussehen kann, ging in den letzten Wochen durch die nationale Presse. Ein Mitglied der Denver Coming to the Table Gruppe erfuhr mit Hilfe alter Familienaufzeichnungen von einer Frau, die Sklavin im Haushalt ihrer Familie war. Sie fand ihre direkten Nachkommen und beschloss, die in den USA extrem hohen Studiengebühren für deren Kinder zu übernehmen.
Die Nachfahren der Sklaven und die Nachfahren der Sklavenhalter und die Frage nach der Verantwortung heute. Andreas Roberts hat die Initiative Coming to the Table vorgestellt. Und das war's bei Tag für Tag. Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Heute Abend hören Sie mehr aus Religion und Gesellschaft, 20.10 Uhr. Da geht's um Ordensleute, die Juden vor Nazis gerettet haben sollen. Hier übernimmt mein Kollege Michael Röhl mit der Länderzeit. Thema dort, was geschieht mit unserem Plastikmüll? Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.